Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zur letzten Runde mit den letzten zwei Vorträgen vom heutigen Tag. Bei mir auf der Bühne steht Simon Schlauri. Er ist Anwalt hier in Zürich und den einen oder anderen vielleicht bekannt von Rechtsfällen von nationaler Bedeutung, auch ein bisschen im Telekom-Bereich. Er wird etwas erzählen zur Verwendung von US-Clouds durch die Kantone. Momentan ist vor allem eigentlich die Souveränitätsthematik da immer wieder im Vordergrund. Es gibt auch eine rechtliche Grundlage. Und ich bin gespannt, Simon, was du uns dazu erzählst. Viel Vergnügen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Es geht um die Verwendung von US-Cloud-Anbietern durch die Kantone. Für einmal diese Perspektive. Ich werde primär mich auf die rechtliche Sicht konzentrieren, als Rechtsanwalt hat es das so an sich. Was machen wir? Zuerst Stand der Dinge kurz, was passiert im Augenblick so, dann werde ich mich ein bisschen über die rechtlichen Aspekte äußern und dann die Frage, ob man sich vielleicht wehren kann auf dem Rechtsweg. Gut, was läuft im Augenblick? Diverse Kantone haben begonnen, Cloud-Dienste von US-Unternehmen zu nutzen. Kanton St. Gallen ist eines der letzten Beispiele, wo vor gefühlt, ich weiß nicht, 3/4 Jahren im Parlament eine Debatte war, wo die kantonale Datenschützerin sich dezidiert dagegen ausgesprochen hat, dass man besonders schützenswerte Personendaten Microsoft 365 rüberschiebt. Die Regierung hat das übersteuert, wie in so vielen Kantonen, und mittlerweile ist man dran, das fleißig rüberzuschieben. Ich habe dann wurde kontaktiert von mehreren Leuten, die ich kenne, und die sind gekommen und gesagt, kann man was tun? Und das ist so ein bisschen die Basis für dieses Referat jetzt. Wie gesagt, also die kantonalen Datenschutzbehörden, das ist nicht nur in St. Gallen so, das ist auch in Zürich so, in Basel, in Bern. Weitere Kantone, die sind sehr strikte dagegen, dass man besonders schützenswerte Personendaten an US-Unternehmen auslagert. Besonders schützenswerte Daten sind zum Beispiel Gesundheitsdaten oder strafrechtliche Verurteilungen, politische Positionen, sexuelle Interessen etc. Da gibt es eine Liste im Gesetz. Das sind diese, ich sage es mal, besonders wichtigen Daten, und dort sieht man wirklich eine klare Grenze aus dieser Perspektive. Es gibt je länger, je stärkere Opposition gegen diese Bemühungen, einerseits aus Perspektive Datenschutz, eben das, wo ich heute drüber rede, aber auch vor allem heute aus der Perspektive digitale Souveränität. Digitale Souveränität ist primär die Idee, dass der Staat seine Mittel, mit denen er arbeitet, selber kontrollieren können soll. Und wenn man die Mittel an irgendein Drittland auslagert, dann besteht halt einfach das Risiko, dass man erpresst wird, dass man abgestellt wird, etc. Das sind einfach Risiken, die da sind. Über das möchte ich heute aber nicht im Wesentlichen sprechen, obwohl es unterdessen eigentlich so wie das Hauptthema ist der politischen Debatte. Gut, rechtliche Themen. Zunächst, worum geht es überhaupt vom Recht her, von dem Rechtsrahmen? Wir haben einen Artikel 13 der Bundesverfassung, so quasi als Grundnorm, Schutz der Privatsphäre, wo ich meine eigenen Daten schützen kann. Die Bundesverfassung gilt auch für die Kantone. Die Kantone haben eigene Verfassungen, die auf gleicher Ebene stehen. Da ist meistens auch irgendwo ein Datenschutzartikel drin. Aber das ist die Basis. Wenn die Kantone Daten oder Personendaten bearbeiten, also kantonale Behörden Personendaten bearbeiten, dann richtet sich das nach dem kantonalen Datenschutzrecht. Das ergibt sich aus dem Föderalismus, dass wir in der Schweiz, jeder Kanton organisiert seine eigene Tätigkeit selbst, und dazu gehört auch das Datenschutzrecht. Gebunden die Limite, an die der Kanton möglicherweise stößt mit seiner Regulierung in dem Bereich, ist die Verfassung. Es gibt Fälle, wie zum Beispiel jetzt in St. Gallen, wo das kantonale Recht in bestimmten Bereichen auf das Bundesrecht verweist. Also wir werden sehen nachher, Bearbeitung im Ausland, dort gibt das Gesetz einfach einen Verweis ab und sagt, es wird nach den gleichen Maßstäben beurteilt wie auf Bundesebene. Dann, wenn Bundesbehörden Personendaten bearbeiten, richtet sich das nach dem eidgenössischen Datenschutzrecht. Und wenn Private, also Unternehmen, wir, je nach Situation, Personendaten bearbeiten, richtet sich das auch nach dem eidgenössischen Datenschutzrecht. Das eidgenössische Datenschutzgesetz hat quasi wie zwei Teile, einen für Private und einen für Bundesbehörden. Und die Kantone haben noch so eine eigene Aussparung für sie, die ihre eigene Tätigkeit regeln können. Gut, so viel zu dem, wo das Ganze geregelt ist. Wichtige Aspekte jetzt in unserer Situation, Bearbeitung durch US-Hyperscaler, sind drei Themen. Einerseits ganz grundsätzlich Auftragsbearbeitung oder Auftragsdatenbearbeitung durch Dritte, dann die Bearbeitung im Ausland und noch das Thema Datenschutzfolgenabschätzung. Das möchte ich auch noch kurz ansprechen. Vielleicht zuerst dieser Begriff hier, haben wohl die meisten schon gehört. Wir sind hier bei der DigiGuess. Auftragsbearbeitung liegt vor, wenn Dritte mit der Bearbeitung von Daten betraut werden. Das ist ein normaler Vorgang heute. Selbstverständlich, wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass jeder irgendwie alles selber machen muss. Ich muss die Möglichkeit haben, jemand Drittes anzustellen, wie wenn ich vielleicht bei meinem Anwaltsbüro eine Reinigungskraft habe. Muss es im Prinzip auch möglich sein, dass ich einen Dritten beauftrage, der meine Daten bearbeitend, wo ich meine Webseite hosten kann oder einen Server betreiben lassen kann. Das ist selbstverständlich. Was aber zentral ist, ist, dass ich als Verantwortlicher die Verantwortung nicht delegieren kann. Ich bleibe immer der Letzte und der Hauptverantwortliche. Und das ist auch im öffentlichen Recht so. Also das öffentliche Organ, die einzelne Stelle der Verwaltung bleibt verantwortlich für diese Bearbeitung der Daten. Sie muss die Einhaltung des Datenschutzes durch den Dritten sicherstellen. Und sie legt insbesondere fest, dass die Personendaten nur so bearbeitet werden, wie das öffentliche Organ es selbst tun dürfte. Also wenn ich einen Dritten einsetze, muss ich, in der Regel mache ich das durch Vertrag, das so regeln, dass der Dritte nur das machen darf mit den Daten, was ich auch selbst tun dürfte. Das heißt, er darf zum Beispiel die Daten nur auf meine Weisung bearbeiten, er darf die Daten nicht in eigenem Interesse bearbeiten, solche Dinge. Zentraler Grundsatz im Bereich Auftragsbearbeitung. Jetzt, wenn wir US-Hyperscaler einsetzen als Auftragsbearbeiter, dann haben wir zunächst ein technisches Problem, dass diese mindestens teilweise auch unter amerikanischem Recht stehen. Und da haben wir eine Aussage von einem Juristen von Microsoft im Rahmen französischer, ich weiß nicht was, im Parlament in Frankreich oder sonst in diesem Kontext, Frankreich, dass Microsoft eine Herausgabe von Personendaten an US-Behörden nicht verhindern kann. Also wenn US-Behörden anfragen, sie möchten Daten von irgendwie einer bestimmten Person, die bei Microsoft gespeichert sind, dann müssen sie die rausgeben. Und zwar unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind, ob die in Europa sind, ob sie in den USA sind, etc. Die müssen sie rausgeben. Zweites Thema hier. Die üblichen Verträge mit Microsoft, also zum Beispiel der Public Cloud Vertrag mit dem Bund, der ja veröffentlicht wurde im letzten Oktober, Größenordnung, bei Microsoft. Dieser Vertrag sieht vor, dass Microsoft Daten herausgeben darf, wenn sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Und eine gesetzliche Verpflichtung ergibt sich nicht nur nach Schweizer Recht, sondern eben auch nach amerikanischem Recht. Das heißt, wir haben dort einen Carve-out, wie die Juristen manchmal so schön auf Deutsch sagen, oder eben eine Ausnahme für die Geheimhaltungspflicht. Also immer, wenn das Gesetz widerspricht, dann darf man die Daten rausgeben. Was immer wieder kommt in diesem Zusammenhang, ist das Argument, dass die Daten ja verschlüsselt sind. Das stimmt. Es gibt sogar spezielle Werkzeuge, wo man eine bestimmte Sorte Verschlüsselung einrichten kann, dass eben der Kunde grundsätzlich nur auf die Daten zugreifen kann. Der Kunde muss das aktivieren und wenn der Kunde nicht eingeloggt ist, dann ist das Zeug so verschlüsselt, dass Microsoft selber die Daten nicht sieht. Der Punkt ist halt schon der, wenn ich die Daten bearbeiten will in der Cloud, also wenn ich sie nicht einfach runterladen will und dann entschlüsseln will bei mir, wenn die Daten in der Cloud liegen und ich sie dort bearbeite mit, ich weiß nicht, Office oder Microsoft Office 365, dann müssen die in der Cloud ja entschlüsselt werden. Das heißt, ich muss meinen Schlüssel hochladen, dann werden die Daten entschlüsselt, werden dort bearbeitet, am Schluss werden sie wieder verschlüsselt mit diesem Schlüssel, der Schlüssel wird hoffentlich wieder gelöscht. Aber es ist nicht so, dass Microsoft diesen Schlüssel, diese Daten nicht sieht. Wenn wir Werbeaussagen sehen, und die sieht man immer wieder, dass die Sicherheit dieser Lösungen ja durch Verschlüsselung gelöst sei oder gewährleistet sei, sind diese Werbeaussagen, wenn man das genau anschaut, eben vorgeschoben. Wir haben das Problem, dass die Daten addressed, zwar verschlüsselt sind, aber wenn sie im Betrieb sind, dann können sie eingesehen werden vom Anbieter. Es gibt im Prinzip eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Das ist, wenn wir einen reinen File-Server haben irgendwo im Netz und die Daten verschlüsseln, bevor wir sie hochladen. Das geht. Es gibt auch Instrumente, wo man quasi eine Zwischenschicht einbauen kann, wo jemand, wenn er Daten hochlädt, dann läuft es über eine Verschlüsselungsinfrastruktur und wird dann erst später hochgeladen. Aber das ist natürlich wieder, führt nur dazu, dass die Daten einfach abgelegt werden auf dem Cloud-Server, aber sie werden nicht, sie können dann nicht auf dem Cloud-Server bearbeitet werden. Also ich kann vielleicht lokal mein Office installieren und wenn ich speichere in der Cloud, wird das vorher automatisch verschlüsselt. Das ist möglich, ist kein Problem. Aber die ganzen Cloud-Dienste, die US-Hyperscaler, das sind ja eben nicht File-Server, sondern dort ist sehr viel mehr. Infrastruktur ist im Netz, man kann die ganzen, man kann die Mails lesen, man kann Dateien bearbeiten, wird Dateien speichern, es wird alles in der Cloud gemacht. Ich habe gar nichts mehr lokal on-prem auf dem Gerät. Gut, man sieht, wenn man vielleicht noch mal kurz zurückgeht, Auftragsbearbeitung. Wenn ich als öffentliches Organ Daten bearbeite, bin ich verantwortlich dafür, dass mein Auftragsbearbeiter die Daten nur so bearbeitet, wie ich es selber kann. Und wenn Microsoft nicht gewährleisten kann, dass diese Daten an die US-Regierung oder nicht an die US-Regierung ausgegeben werden, dann ist das verletzt, dieser Grundsatz. Und das ist ziemlich zentral. Das funktioniert einfach nicht. Es ist ganz einfach. Nächstes Thema. Jetzt haben wir nur über die Auftragsverarbeitung gesprochen. Im Prinzip funktioniert das auch in Europa, oder? Man muss schauen. Es gibt vielleicht auch europäische Unternehmen, die in Ländern sind, wo zugegriffen werden kann. Es ist nicht so, dass grundsätzlich Zugriffe von Behörden schlecht sind. Die finden auch in der Schweiz statt. Wenn sie eine Staatsanwaltschaft hat, die auf einen Server zugreifen will, dann kann sie das grundsätzlich. Wir haben Strafverfahren, da muss das möglich sein, solche Dinge anzuschauen. Was wichtig ist, ist, dass es eine rechtsstaatliche Institution hat, die das Ganze überprüft, unabhängig. Und in Europa haben wir solche Institutionen und in den USA haben wir eben mittlerweile Probleme. Datenschutzgesetz Artikel 16 in St. Gallen. Die Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland richtet sich sachgemäß nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes oder der Bundesgesetzgebung über den Datenschutz. Also einfach der Verweis, den ich schon erwähnt habe, ins Bundesrecht. Wenn wir das dann anschauen, wie es im eidgenössischen Datenschutzgesetz ist, das kennen Sie vermutlich, der Grundsatz ist auch hier wieder, dass die Übermittlung in Drittländer das Schweizer Datenschutzniveau nicht untergraben darf. Wir müssen das gleiche Niveau erreichen. Wir haben drei Instrumente. Wir können zuerst auf Ebene, also zuerst kann der Bundesrat ein bestimmtes Land als angemessen sicher bezeichnen. Und das betrifft zum Beispiel die ganze Europäische Union. Da geht man davon aus, dass es rechtsstaatliche Garantien gibt, wo ich mich als betroffene Person wehren kann. Wir haben die DSGVO auf europäischer Ebene und da funktioniert das grundsätzlich. Und wir haben unabhängige Gerichte. Der Bundesrat kann das machen für bestimmte Länder und dann kann man ohne weiteres die Daten in diese Länder übermitteln und dort eine Auftragsbearbeitung machen lassen. Zweiter Punkt, wenn ein Land nicht sicher ist, dann kann man vertragliche Vereinbarungen abschließen mit den betreffenden Unternehmen. Es gibt Vorgaben oder einen Vorschlag eigentlich für solche vertragliche Vereinbarungen. Das sind diese Standardklauseln, die hat die Europäische Kommission verabschiedet, die kann man einsetzen. Es gab früher auch eine Version für die Schweiz. Mittlerweile spielt es nicht mehr die große Rolle. Es ist auch sehr häufig sind das internationale Beziehungen. Das heißt, man verwendet einfach die Vorlage der EU. Wenn Sie also Daten in ein Land verschicken wollen, das nicht auf dieser Liste des Bundesrates ist, wo die sicheren Länder drauf sind, dann müssen Sie irgendwie das vertraglich regeln. Dritter Punkt ist noch, dass man eine Einwilligung einholen kann von den betroffenen Personen. Sie können vielleicht schauen, muss man sich überlegen, ob man das in die AGB schreiben kann. Die Datenschutzerklärung schreiben können Sie es nicht, weil das ist nicht, wird nicht akzeptiert in der Regel, sondern einfach, das ist nur eine Deklaration, was läuft. Eine Einwilligung abgeben, eben, dass man Daten in unsichere Länder übermitteln darf. Das ist eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit gibt es aber nur, wenn Private diese, wenn es für private Unternehmen. Also ein Privatunternehmen, das Daten in einem Drittstaat, in einem unsicheren speichern will, kann seine Kunden fragen, ist das in Ordnung? Wenn die das Ganze akzeptieren, ist es kein Problem. Der Staat kann nicht auf Basis einer regelmäßig einzuholenden Einwilligung von seinen Bürgern irgendwie Daten in ein unsicheres Land verschieben. Das geht nicht. Man kann das im Einzelfall vielleicht mal machen, aber wenn es um Grundsätze geht, wenn es für alle, wenn alle Bürger betroffen sind, dann muss man selbstverständlich das, also gut, man müsste es gesetzlich regeln, aber das, wir haben, wie gesagt, die Verfassung als obere Grenze, also es funktioniert vermutlich einfach nicht. Keine Übermittlung in unsichere Drittländer. Wir haben vor allem noch dieses Urteil Schrems II, das im Wesentlichen sagt, zu Punkt 2, dass diese Standardklauseln, die hat das Gefühl, muss ich anrufen, dass diese Standardklauseln nicht einfach so ein bisschen das Papier sind und dann ist es gut, oder? Papierli-Datenschutz funktioniert nicht, sondern die müssen tatsächlich physisch, oder das muss tatsächlich umgesetzt sein. Also es reicht nicht, wenn beide Parteien diese Standardklauseln unterschreiben. Ja, ja, wir geben es niemandem weiter und beide Parteien wissen ganz genau, ja, ja, der andere macht es dann trotzdem, wenn es hart auf hart geht. Oder? Juristisch gesprochen ist das eine Simulation. Also ich kann nicht Standardklauseln oder so eine vertragliche Garantie simulieren, indem ich einfach so tue wie wenn, das ist datenschutzrechtlich nicht gültig. Die müssen wirksam sein, effektiv. Und jetzt kommen wir ja zuerst noch zum EDÖB und auch zu anderen Datenschützern in der Schweiz. Daten müssen vor der Übermittlung in unsichere Drittländer recht technisch so geschützt und verschlüsselt, also vor allem verschlüsselt werden, dass der Auftraggeber, der Auftragsbearbeiter, sorry, selber keinen Zugriff hat. Jetzt wieder Thema US Hyperscaler. Werbeaussage: Wir speichern nur in Europa, die DSGVO ist anwendbar, alles ist gut. Die Realität, einmal mehr, wenn man die Verträge genau anschaut, Daten werden addressed, in Europa gespeichert, man muss schauen, die Aussage ist nur, wir speichern in Europa und speichern ist halt nicht alles, speichern ist vor allem nicht aufmachen und bearbeiten. Die Vertragswirklichkeit ist, dass die Daten addressed in Europa gespeichert werden vielleicht, aber in dem Moment, wo sie geöffnet werden, kann die Bearbeitung irgendwo weltweit passieren. Sie können es selber nicht mal kontrollieren, es kann irgendwo sein. Erstes Problem. Zudem, wie gehabt, die Weitergabe von Daten an Dritte, insbesondere Behörden, ist zulässig, wenn sie dem Gesetz entspricht. Das steht auch in diesen Verträgen drin, das habe ich vorhin schon gesagt. Gilt eben auch, wenn US-Gesetze sagen, dass man diese Daten rausgeben muss als US-Hyperscaler, dann dürfen sie das tun. Da gibt es wieder so eine Ausnahme drin. Heißt, auch die Wahl einer Lösung mit Speicherung in Europa, wie es in der Werbung so schön heißt, führt zur Möglichkeit einer Preisgabe in unsichere Drittländer und Werbeaussagen, die etwas anderes suggerieren, sind aus meiner Sicht unlauter. Das ist ein relativ harter Vorwurf. Nächstes Thema noch ist die Diskussion Privacy Framework. Der Bund oder der Bundesrat hat die USA als Staat mit angemessenem Datenschutzniveau anerkannt, grundsätzlich. Das ist bis heute der Fall, und zwar unter der Voraussetzung, dass sich die betroffenen Unternehmen bestimmten Regeln unterwerfen. Das ist dieses Privacy Framework. Damit kann man heute eigentlich als Unternehmen ohne große Risiken Daten in die USA schicken und kann sagen, ja, der Bundesrat hat ja gesagt, es sei alles in bester Ordnung und dann ist es gut. Jetzt ist es aber so, dass das Privacy Framework zuerst mal gar nicht anwendbar ist auf Outsourcing an europäische Tochtergesellschaften. Das sind ja die Europäer, die die Daten bearbeiten. Wenn die das in Europa speichern, wenn die dann hinten durch die Daten rausgeben, fällt das nicht unter dieses Privacy Framework. Das ist mal das erste Thema. Und das zweite Thema ist, dass das Privacy Framework selber auch die US-Zugriffe eben nicht ausschließt, sondern dass es solche Möglichkeiten gibt und dass es einen rechtsstaatlich angemessenen Mechanismus gibt, der eigentlich den Datenschutz in den USA durchsetzen soll. Jetzt hat aber Herr Trump, wie einige wissen, dieses Organ, dieses unabhängige Organ, das diesen Datenschutz durchsetzen soll, seiner Unabhängigkeit beraubt. Das ist paritätisch zusammengesetzt, gemäß dieser Regelung. Da müssten zur Hälfte Demokraten und zur Hälfte Republikaner drin sitzen. Die Demokraten wurden entlassen. Der Bundesrat hat seine Entscheidung, dass die Schweiz oder dass die USA ein Staat mit angemessenem Datenschutzniveau sind, gefällt zu einer Zeit, als dieses Organ funktioniert hat. Heute funktioniert das nicht mehr. Das heißt, die Begründung der bundesrechtlichen Einordnung der USA als Land mit angemessenem Datenschutz ist aus meiner Sicht weggebrochen. Das ist mal das erste Thema. Zweites Thema ist, wie weit ist der Bundesrat frei? Wir haben kürzlich gehört, im Rahmen dieser Zollverhandlungen hat der Bundesrat in den USA dem Herrn Trump zugesichert, ja, selbstverständlich laden wir weiterhin Daten in die USA an die US-Unternehmen, wir werden das nicht beschränken. Der Bundesrat ist nicht frei. Es ist zwar eine Entscheidung, die eine gewisse politische Komponente hat, aber grundsätzlich ist der Bundesrat an die Grundsätze, an das Datenschutzrecht und an die Verfassung gebunden. Und wenn man es anschaut hier, führt diese Diskussion hier dazu, dass das Privacy Framework unterdessen nicht mehr wirklich funktioniert, weil eben Herr Trump diese Behörde mindestens in der Arbeit gestört hat. Und als zweites kann man sich noch überlegen, ob es überhaupt anwendbar ist in dieser Situation, wo man Daten an europäische Tochtergesellschaften dieser amerikanischen Hyperscaler liefert. Gut, einmal mehr. Also Sie sehen, wir haben da einen Gap zwischen dem, was im Gesetz steht. Daten dürfen grundsätzlich nicht in unsichere Länder übertragen werden. Die USA sind nur dann ein sicheres Land, wenn das Privacy Framework funktioniert. Erstens ist es nicht immer anwendbar und zweitens funktioniert es nicht mehr. Damit haben wir da eine Lücke. Nächstes Thema, Datenschutzfolgenabschätzung. Wieder das Beispiel aus dem Kanton St. Gallen. Das öffentliche Organ erstellt vorgängig eine Datenschutzfolgenabschätzung, wenn eine Bearbeitung ein hohes Risiko für die Grundrechte der betroffenen Person mit sich bringen kann. Ein solches hohes Risiko liegt vor allem dann vor, wenn viele besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet werden, also typischerweise eine Kantonsverwaltung, die sehr, sehr viele Daten sammelt von ihren Bürgern, wo eben auch besonders schützenswerte Daten drin sind, zum Beispiel Steuern. Wenn jemand Kirchensteuer zahlt, ist das besonders schützenswert, das ist eine religiöse Information, ob jemand welchen Glauben jemand hat. Solche Dinge, da werden größere Mengen von diesen Daten gespeichert. Und es war selbstverständlich, dass der Kanton St. Gallen auch eine solche Datenschutzfolgenabschätzung gemacht hat. Ich komme noch auf die zu sprechen. Was ist das genau? Da ist eine Beschreibung der Bearbeitung. Man bewertet zunächst mal die ursprünglichen Risiken, die man hat mit dieser Bearbeitung. Dann überlegt man, welche Maßnahmen haben wir, um diese Risiken zu mindern. Und am Schluss dann, welche Restrisiken bleiben, wenn wir diese Maßnahmen ergriffen haben. Und dann macht man nochmals eine Interessenabwägung zu diesen Restrisiken und schaut, ob die Grundrechte der Leute einigermaßen oder ausreichend gewahrt sind, nicht einigermaßen, ob das ausreichend gewahrt ist mit diesen Maßnahmen. Und wenn das der Fall ist, dann darf man die Daten bearbeiten. Wenn es nicht geht, funktioniert das nicht oder man muss noch bessere Maßnahmen treffen. Das ist das Grundkonzept. Die Idee ist, dass das physisch ein Dokument ist, das man ausstellt, das nachher die Basis bildet für die Entscheidung. Das ist übrigens auch bei Privatunternehmen so, dass man eine solche Datenschutzfolgenabschätzung vornehmen muss, wenn ein hohes Risiko entsteht. Kanton St. Gallen, da haben wir uns das angeschaut. Die Datenschutzfolgenabschätzung des Kantons für die Einführung von Microsoft 365, die anerkennt, dass es ein Risiko besteht, dass Daten in die USA abfließen. Sie geht davon aus, dass ein unkontrollierter Abfluss besonders schützenswerter Personendaten, eine starke Integritätsgefährdung der betroffenen Personen zur Folge hätte. Und sie anerkennt, Schrems 2, dass Verträge nicht wirksam sind, um dies zu verhindern. Das steht vorne klar drin. Und dann steht, die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten ist ausgeschlossen, wenn ein Abfluss nicht verhindert werden kann. Das entspricht der Position des EDEP, die wir vorhin mal gehört haben. Wenn man dann die ganzen Konsequenzen anschaut, steht da überall, ja, man kann diese Risiken durch Verträge vermindern. Und die Regierung findet dann, auch besonders schützenswerte Personendaten dürfen in Microsoft 365 bearbeitet werden, weil es ja eben solche Verträge gibt. Sie merken, dass es da gewisse Widersprüche gibt. Dieses Dokument ist, einfach gesagt, wirklich sehr schlecht. Es ist handwerklich sehr schlecht gemacht und es ist widersprüchlich in sich. Heißt, wenn wir das Ganze anschauen, wir haben die Auftragsbearbeitung, die Bestimmung, wonach das öffentliche Organ dafür zu sorgen hat, dass die Daten nur so bearbeitet werden, wie es das selber dürfte, die ist verletzt, weil die Daten eben auch an die US-Behörden weitergegeben werden können. Das ist mal das Erste. Zweites, Zugriff aus unseren unsicheren Drittstaaten. Es gibt einen möglichen Abfluss in unsichere Drittländer. Das geht auch nicht, gerade bei besonders schützenswerten Daten. Und die Datenschutzfolgenabschätzung des Kantons St. Gallen ist aus meiner Sicht nicht wirklich rechtskonform. Das ist so die Konsequenz des Ganzen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter? Oder was haben wir gemacht? Also ich habe damals, wie gesagt, diese Anfrage bekommen. Wir haben auch, also wir haben im Kanton St. Gallen jetzt angefangen, erste Schritte zu machen. Wir haben im Kanton Luzern angefangen, erste Schritte zu machen. Wir haben dann, es ist noch schwierig herauszufinden, wo man die Informationen bekommt. Wir haben zuerst mal in St. Gallen nachgefragt, ja, wer hat welche Daten überhaupt? Wir hätten da gerne eine Liste. Kommt die Antwort der Datenschützerin, die haben wir nicht, die Liste. Ja, fragen Sie mal den Staatssekretär. Und ich habe dann den Staatssekretär informell angefragt. Also man hätte da über eine öffentlichkeitsrechtliche Anfrage gehen können. Ich habe mal das informell gemacht und gesagt, hör mal, kannst du mir mal oder können Sie mir mal die relevanten Informationen, insbesondere zum Einsatz von Microsoft 365, liefern? Es hat funktioniert. Ich habe einen Anruf bekommen, ich habe einen Stapel Dokumente bekommen, unter anderem eben diese Datenschutzfolgenabschätzung. Fand ich super. Luzern haben wir auch angefragt. Da kam eine Antwort zurück, nein, wir können das nicht herausgeben. Die Entscheidung für den Einsatz von US-Hyperscalern ist zu einem Zeitpunkt gefallen, wo noch das alte Öffentlichkeitsgesetz beziehungsweise noch kein Öffentlichkeitsgesetz gegolten hat und die alten Dokumente, die unterstehen dem neuen Öffentlichkeitsgesetz nicht. Steht tatsächlich so drin in diesem Öffentlichkeitsgesetz. Das heißt, wir haben keine Information. Wir haben auch versucht, auf anderem Weg Informationen zu bekommen. Wir haben wenig bis gar nichts in Luzern. Was wir aber wissen natürlich, ist, was halt öffentlich ist, dass solche Daten bearbeitet werden, dass die Daten bearbeitet werden mit Hyperscale und dass wir also unabhängig von der Datenschutzfolgenabschätzung mit den anderen beiden Punkten Schwierigkeiten haben. Jetzt, was wir gemacht haben, in Luzern gab es von Rahel, die ja bei uns in der DigiGES sehr, sehr prominent vertreten ist, politische Vorstöße hatten. Die sind zu meinem Ärger gescheitert. Also man hat versucht, diese Bearbeitung auszufedern von Microsoft und auf alternative Lösungen zu gehen. Es wurde abgelehnt, relativ deutlich. Wir haben in St. Gallen ähnliche Situation. Dort haben wir Monika Simler, die eine Anfrage gestellt hat vor einigen Monaten, die dann beantwortet wurde. Und jetzt geht es in einem nächsten Schritt, wird es einen Vorstoß geben, um den Kanton dazu zu bringen, dass man wirklich diesen Ausstieg versucht zu unternehmen. Ob das durchkommt, wird man sehen. Sie ist im Moment auf der Suche nach den Mehrheiten, die man braucht. Es ist noch unklar, ob sie es hinbekommt. Wenn es nicht funktioniert politisch, dann stellt sich die Frage, ob man das Ganze gerichtlich überprüfen lassen will. Grundsätzlich sind wir alle Grundrechtsträger. Wenn ich im Kanton St. Gallen wohne, dann bin ich Grundrechtsträger und habe grundsätzlich die Möglichkeit, mich gegen einen Grundrechtseingriff durch den Kanton, also eine datenschutzwidrige, verfassungswidrige Datenbearbeitung zur Wehr zu setzen. Also ich kann eine Verfügung verlangen, wo sie, das steht übrigens explizit im Gesetz sogar in St. Gallen, wenn eine Auftragsbearbeitung nicht mehr sichergestellt ist, dann muss das zurückgebaut werden. Ich kann eine Verfügung verlangen, dass sie das machen sollen. Dann sollen sie sich mal ein paar Argumente überlegen und dann kann man das nachher vor Gericht weiterziehen. Luzern sind wir da im Moment ein bisschen näher. Da stellt sich jetzt die Frage, ob man es wirklich machen will. Wir haben gerade in St. Gallen, weil noch dieser politische Prozess läuft, haben wir uns überlegt, sollen wir jetzt schon reingehen, weil es besteht immer das Risiko, dass die Politik dann natürlich sagt, ja gut, jetzt haben wir dieses Verfahren, wir warten mal den Ausgang ab. Und da haben wir ein Risiko, also wir kennen es von anderen Verfahren der DigiGES, dass das 10 Jahre dauert oder mehr. Und das wollen wir nicht, oder? Also man muss schon so weit sein, dass die Politik eigentlich entschieden hat, dass sie nicht will, und dann kann man sich überlegen, ob man diese Schritte geht. Thema sind Erfolgsaussichten. Ich meine, das sind Verwaltungsgerichte, die das entscheiden müssen. Es sind Gerichte, die möglicherweise nicht besonders nah an der IT-Welt dran sind, die möglicherweise diese Themen, das ist komplex, diese Argumentation, die möglicherweise diese Themen zu wenig verstehen, wo es Schwierigkeiten gibt damit. Das heißt, man hat einfach immer so ein gewisses Restrisiko, dass es schief geht. Vor allem hat man dann eine Verwaltung, die natürlich für die Lösung trommelt. Wir haben Anwaltskollegen, die sehr stark anderer Meinung sind als das, was ich hier erzähle. Die werden dann auch eingeflogen, um diese Positionen zu vertreten. Von daher ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob man Erfolgsaussichten hat, aber gleichzeitig muss man schon sagen, wenn wir diese Möglichkeit haben, diesen Rechtsweg zu begehen und wenn man gewisse Chancen sieht, und ich finde, nach dem, was ich erzählt habe, sind die Chancen durchaus intakt, dass man etwas erreicht, weil materiell rechtlich bin ich überzeugt, dass wir Recht haben, dann kann man das machen, kann man das versuchen, soll man das versuchen. Gut, ja, ich sehe, ich bin relativ schnell durch gewesen. Stellt sich die Frage, ob wir noch ein paar Fragen beantworten wollen. Ich habe natürlich die Gegenpositionen habe ich jetzt ein bisschen zur Seite geschoben. Vielleicht können wir darauf kurz noch eingehen, aber ja.
Vielen Dank, Simon. Mal herzlichen Applaus für diese Ausführungen. Wie gesagt, wir haben Zeit für Fragen. Der erste steht da schon am Mikrofon, wenn ich das richtig sehe. Reiht euch einfach ein.
Danke für den Vortrag. Mein Name ist Michael Schmid. Ich engagiere mich, dass die Verwaltung der Stadt Zürich weg von Anbietern kommt, die dem US Cloud Act unterliegen. Nebst Microsoft ist auch SAP da ein Kandidat. Und meine Frage wäre bei den Gerichtsverfahren, ob die denn keine aufschiebende Wirkung haben könnten. Und zweitens sind ja die Gerichte auf eidgenössischer Ebene eigentlich so organisiert, dass sie eben auch bewusst auf diese Cloud-Anbieter verzichten, ob man dann nicht auf dieser Ebene ein für uns positiver Entscheid zu erwarten wäre.
Also zur zweiten Frage vielleicht mal gleich. Es ist tatsächlich so, also das Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel arbeitet, oder das Bundesgericht arbeitet nicht mit Microsoft, sondern die arbeiten mit LibreOffice schon seit langer Zeit. Die Gerichte des Kantons Luzern haben sich heftig dagegen gewehrt und, glaube ich, erfolgreich dagegen gewehrt, diese Lösungen einzusetzen. Ich weiß, dass im Kanton Zürich das ähnlich läuft, dass man nicht diese Lösungen einsetzen will. Von daher habe ich schon ein bisschen Hoffnung, dass da eben am Schluss auch Leute sitzen, die erkennen, wo die Probleme sind und die da kritisch sind. Oder? Da muss ich gestehen, dass ich die erste Frage irgendwie schon wieder verdrängt habe. Sorry. Die Aufschiebung, genau, stimmt. Ob man möglicherweise dazwischen grätschen kann. Es ist so, ich meine, das läuft schon. Aus meiner Sicht ist es vermutlich schwierig, eine bestehende Bearbeitung plötzlich abklemmen zu lassen. Vorsorglich. Es könnte sein, dass wenn man ganz konkret ein Projekt hat, wo man sieht, jetzt fangen sie dann irgendwann an, die Daten rüberzuschieben, dass man dieses stoppen kann, das ist möglich. Was halt auch ist, vorsorgliche Maßnahmen ist häufig etwas, wo man sehr schnell reagieren muss. Also wenn man sieht, jetzt fängt es an, muss man sofort reingehen. Und wenn man zu lang zuwartet, und wir haben wegen diesen politischen Prozessen auch ganz bewusst jetzt gefunden, wir machen im Moment keine überstürzten Schritte, da wird man uns sagen nachher, ja, jetzt habt ihr so lange gewartet, jetzt können wir das nicht vorsorglich nachverfügen. Also ich sehe sehr kritisch. Wir wissen es nicht. Beantragen würde man es auf jeden Fall, das ist klar.
Andreas Hanser, merci mal. Sagen wir jetzt mal, ich wäre jetzt Einwohner im Kanton St. Gallen und jetzt käme es zu einem solchen Abfluss und zu einer Bearbeitung. Wie wahrscheinlich wäre es dann, dass ich davon erfahre? Beziehungsweise anders gefragt, gibt es irgendwelche Regelungen, dass ich davon erfahren müsste? Und wenn ja, von wem? Also vom Kanton St. Gallen, von einem Organ des Kantons oder unter Umständen von jemand anderem?
Also, die erste Frage ist, ob der Kanton es überhaupt mitbekommt, oder? Das läuft ja im Hintergrund ab und dann ist die Frage, ob man das irgendwie in den USA rausbekommen kann. Also grundsätzlich gibt es ein Verfahren, wo man in den USA eine Überprüfung einer solchen Bearbeitung verlangen kann. Wie gesagt, dieses Organ ist nicht funktional im Augenblick und entsprechend würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Es ist auch so, wenn man dann genau schaut, wie die Abläufe sind. Also man bekommt irgendwie eine nichtssagende Antwort. Ja, wir haben reingeschaut und wir können aber nicht sagen, ob etwas kritisch war oder nicht. Und dann war es das mehr oder minder. Und also von daher ist sehr unwahrscheinlich, dass man etwas mitbekommt. So während der Kanton das rausfindet, aus was auch immer für Gründen, stellt sich die Frage, ob er informieren muss. Grundsätzlich ist es so, wenn eine schwere Gefährdung der Interessen oder der Grundrechte droht, dann muss man informieren. Und nachdem wir vorhin gesehen haben, dass ein Abfluss von Daten eine solche schwere Gefährdung ist, müsste man vermutlich die betroffenen Leute informieren.
Adrian Hefliger, ich komme aus Luzern. Ich würde es natürlich sehr begrüßen, wenn dieser Rechtsweg im Kanton Luzern beschritten würde. Ups. Also die Empfehlungen der Datenschutzbeauftragten der Kantonalen werden hier missachtet und ihre Empfehlungen werden übersteuert. Das, und auch so wie du es darstellst, und ich gehe damit einig, das Vorgehen der Behörden ist rechtswidrig. Das scheint so spontan sehr skandalös zu sein, aber dass ich das vielleicht, dass wir das einordnen können. Gibt es andere Bereiche, wo die Behörden ebenfalls so ziemlich klar gegen das Gesetz verstoßen? Oder ist das wirklich einzigartig im Bereich des Datenschutzes, vor allem in Bezug auf digitale Daten?
Bin ich jetzt offen gesagt ein bisschen überfragt. Also ich habe heute Nachmittag gesprochen über Netzsperren, da haben wir auch so einen Fall. Das wird jetzt durch Gerichte überprüft. Im Datenschutzbereich kommt es wirklich aufs kantonale Recht an. Es ist möglich, dass der Datenschützer oder die Datenschützerin nur beratende Stimme hat. Wenn ich es richtig sehe, ist das in St. Gallen so. Deshalb kann man sie übersteuern. Das ist meistens so, dass sie übersteuert werden. Es gibt aber auch Konstellationen, zum Beispiel im Kanton Bern, wo grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass der Datenschützer ein Verfahren anreißt. Oder was dort der Stand ist, weiß ich nicht. Das stand jedenfalls mal zur Diskussion, dass sie es machen wollen. Und da kann man eine gerichtliche Überprüfung verlangen als Datenschützer. Und das kommt aber aufs kantonale Recht an, wie stark man diese Position ausstatten will.
Ja. Danke.
Sie haben ja das Dokument gezeigt, mit dem in St. Gallen überprüft wurde, wie die Situation ist und auch den Widerspruch dargestellt. Wurden die Urheber des Dokuments verklagt für diese schlechte Arbeit? Weil das ist ganz offensichtlich würde ich sagen, wahrscheinlich sogar ein Verstoß.
Also was man machen würde jetzt, als wenn es so weit kommt tatsächlich, also ich denke, man wird das jetzt politisch ausschlachten, also Frau Simler hat das Dokument mittlerweile. Man kann natürlich dann effektiv darauf hinweisen, das ist einfach ein weiteres Argument. Leute, ihr habt die Datenschutzfolgenabschätzung nicht sauber gemacht, ihr widerspricht euch selber, das ist nicht korrekt abgelaufen, wie ihr das gemacht habt, dürft die Daten nicht bearbeiten in der Form. Dann haben Sie aber vermutlich die Möglichkeit, die Datenschutzfolgenabschätzung nachzuholen und dann hat man wieder eine neue Diskussion. Oder? Das ist der Punkt. Also bestrafen in dem Sinn kann man die nicht, oder? Aber es ist natürlich ein politisches Problem, wenn nachher rauskommt, dass es wirklich unprofessionell gemacht war. Und ich finde es schwierig, wie das Dokument gemacht wurde.
Ist denn klar, wer das geschrieben hat?
Nein. Also ich müsste nachschauen, vielleicht stehen ja welche Namen drauf. Aber, ja. Auf die kommt es wie nicht drauf an. Also das ist ja, ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, es ist, die Leute, die es geschrieben haben, waren eigentlich seriös, also stehen sehr viele Sachen drin, eben, also dass ein Abfluss von besonders schützenswerten Personendaten in unsichere Drittländer zu vermeiden ist, solche Dinge, oder stehen drin, und da steht drin, dass Verträge nicht wirksam sind, und unten ist irgendwie plötzlich die Konsequenz, also man macht dann so eine Gegenüberstellung vorher, nachher, die Risiken, dann steht dann plötzlich wieder, dass mit den Verträgen diese Risiken massiv verkleinert werden können. Obwohl vorne steht, dass das nicht der Fall ist. Es könnte sein, dass es da irgendwo jemand gehabt hat, der politisch Druck aufgesetzt hat, intern in der Verwaltung, gesagt, ihr müsst das jetzt anpassen. Und dann hat man ein bisschen dran rumgeschraubt.
Das heißt, die Person, die das geschrieben hat, muss nicht das verantworten, dass er es geschrieben hat. Nein. Kann das in einer Anonymität sogar machen.
Ja, also das wissen wir nicht. Also möglicherweise findet man raus, wer es ist. Aber es ist schon, ich meine, wenn Sie Verwaltungsarbeit haben, dass man dann die einzelnen Leute quasi aufhängt. Wie gesagt, am Schluss verantwortlich ist der, unter dem es geschehen ist, also vermutlich die Finanzdirektion des Kantons.
Mein Name ist Max, danke für den spannenden Vortrag. Ich würde gerne den Elefanten im Raum noch ansprechen, also Rosenthal und risikobasierter Ansatz und da ein paar Perspektiven zu hören.
Da haben wir eigentlich, wie soll ich sagen, drei Themen. Das erste Thema ist das Gesetz, also wir haben es vorhin gesagt, Auftragsbearbeitung dürfen wir, muss ich als verantwortlich dafür sorgen, dass der Beauftragte die Daten nur so bearbeitet, wie ich es selber darf. Und wenn man dann sagt, ja, du hast ein Risiko, das ganz, ganz klein ist, dass die Daten eben noch weitergegeben werden, dann klingt das gut, aber es widerspricht eben doch dieser Regelung. Und das zweite Thema ist, ich meine, wenn wir eine Stadt wie Zürich haben, mit wie viele Einwohner hat Zürich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin vor 3 Jahren weggezogen. Ich habe alles vergessen. Sagen wir eine 500.000 Leute, die betroffen sind. Dann haben wir unter dieser 500.000 Leute vermutlich ein paar Dutzend Leute, die auf dem Schirm der amerikanischen Geheimdienste sind. Können wir davon ausgehen. Und da kann man auch davon ausgehen, dass diese Daten dann abgefischt werden. Und wenn da auch die Wahrscheinlichkeit irgendwie 1 zu 1 Million ist oder zu 500.000 ist, irgendwie sowas, am Schluss haben wir doch ein Risiko, dass einzelne Personen dann eben betroffen sind. Und ich weiß nicht, ob es rechtskonform ist, einzelne Leute quasi auf dem Silbertablett dem amerikanischen Geheimdiensten auszuliefern, mit dem Argument, ja, es ist halt effizienter, wenn wir Office 365 brauchen, anstatt eine andere Lösung. Also das, ich finde, das ist ein ziemlich wesentliches Kriterium. Der dritte Punkt ist der, dass wir in den letzten Jahren einen sehr starken Anstieg von amerikanischen Regierungszugriffen auf diese Systeme verzeichnen mussten. Microsoft macht da eigene Statistiken und sieht man, wie es raufgeht. Also die Rechnung von Herrn Rosenthal, die unterdessen schon recht alt ist, die ist mutmaßlich nicht mehr ganz zutreffend. Also ich glaube, das müssten am Schluss dann die Gerichte entscheiden. Wir wissen, dass die Kantone teils so argumentieren, aber die ganzen Datenschützer, also Frau Blonski von Zürich, ist dezidiert anderer Meinung als Rosenthal. Der EDÖB ist dezidiert anderer Meinung als Rosenthal. Wir haben die Vereinigung der Schweizer Datenschützer, die dezidiert eine andere Meinung vertritt und sagt, das sei kritisch. Also ich bin nicht sicher, ob man am Schluss vor Gericht mit so einer Position, ob das Bestand hat.
Vielleicht noch eine Frage von mir zum Schluss. Das ist jetzt die kantonale Diskussion, die du jetzt gezeigt hast. Auch der Bund braucht ja 365 und Co. Nehmen wir an, in einem Kanton kippt das jetzt, weil ihr gewinnt. Was heißt das für den Bund?
Ja, die Frage ist, ob dann politischer Druck auch, wächst, das Ganze auch anzupassen. Also was man schon sehen muss. Also auf Bundesebene gibt es unterdessen Bestrebungen, sich mindestens mal Lösungen anzuschauen. Die Bundeskanzlei ist dran. In Kooperation mit anderen Ländern, insbesondere mit Deutschland, an einer Lösung für einen offenen Behördenarbeitsplatz zu arbeiten, Open Desk. Diese Lösungen sind mittlerweile verfügbar grundsätzlich. Also es gibt, man kann bei Schweizer Unternehmen, kann man auch Demo-Accounts haben und sich das Ganze mal anschauen. Habe ich gemacht kürzlich. Ich fand, es sieht sehr plausibel aus. Ich sehe nicht rein, wie es von hinten ausschaut. Es kann sein, dass diese Systeme noch nicht wirklich fertig sind. Allerdings, ich meine, LibreOffice, ich habe vor 10 Jahren Bücher geschrieben, mit dem das funktioniert, oder? Und das basiert auf LibreOffice. Also das ist nicht irgendwie Anfängerzeug, sondern das Zeug, das ist grundsätzlich, ist implementiert und es läuft. Was man noch sagen muss, das ist bis jetzt weggefallen, das ist auch eher, stammt aus der politischen Perspektive, digitale Souveränität. Nach meiner Berechnung, Microsoft-Lizenzen kosten in der Schweiz pro Jahr Größenordnung 1 Milliarde. Der Bund 340 Millionen, da haben wir alle Kantone, Gemeinden etc. Das ist so die Größenordnung. Wenn man dieses Geld nimmt oder nur einen Teil davon nimmt und die paar Mängel, die noch da sind bei Open Desk behebt, da kommen wir sehr, sehr weit damit.
Ich denke, das war ein sehr guter Schlusspunkt. Danke vielmals, Simon.